Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Einer der inspirierendsten Momente, die ich in jemals Star Wars gesehen habe. Seit über 40 Jahren gibt es dieses Franchise. Und das ist der absolute Wahnsinn, das so zu erlebt zu haben. Und so weit, so tief, so bedeutungsvoll war Star Wars für mich noch nie.
Sagt mal, Marco und Lisa, ihr seid ja beide auf Twitter. Was macht ihr eigentlich, wenn Elon Musk Twitter endgültig vor die Wand fährt?
Oh Gott, ich war gar nicht so viel auf Twitter zuletzt, weil aber auch mit Absicht, seit Elon Musk das quasi jetzt, schon angefangen hat, gegen die Wand zu fahren. Ich weiß nicht, meine größte Angst ist eigentlich, ich habe sogar überlegt, mich abzumelden, aber ich habe zwei Ängste, und zwar A, dass ich mich doch wieder anmelden muss, um über irgendwas halt zu recherchieren oder mitzutwittern, und B, mein Letterboxd-Account ist mit Twitter verbunden und ich habe Angst, wenn ich Twitter lösche, dass mein Letterboxd-Account weg ist, aber ich weiß nicht, ob das wirklich passieren kann.
Ich glaube
ich
nicht, aber ich
verstehe. Dass du
einen Letterboxd-Account
hast und frage mich, warum ich dir noch nicht folge.
Ja, das frage ich mich auch, Marco. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich dir folge.
Ja.
Oh Gott.
Jetzt ich folge euch beiden auf jeden Fall. Okay, aber Marco, wie wäre es denn dir? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich für dich der größere Einschnitt, wenn Twitter von heute auf morgen dicht macht, oder?
Ich benutze Twitter halt tatsächlich super gerne. Also einerseits, um selber Tweets abzusetzen, aber andererseits, weil es für mich eine sehr wichtige Informationsplattform ist, wo wichtige Nachrichten aus meiner Bubble, beruflich wie privat, oft früher da sind, bevor sie von den Nachrichtenseiten mal verarbeitet worden sind. Insofern funktioniert Twitter eigentlich super. Ich bin nicht so pessimistisch wie ihr alle. Ich denke so, ich habe neulich ein Bild von Lalo Salamanca aus Better Call Saul gepostet, wie er da sitzt mit der Sonnenbrille grinsend und in die Kamera schaut. Dann so, dann habe ich drüber geschrieben, ihr seid ja alle noch da. Weil am Tag davor waren sich alle sicher, dass es morgen kein Twitter mehr gibt, weil er halt so viele Leute gefeuert hat. Ich glaube, nicht mal Elon Musk kann das Ding so schnell gegen die Wand fahren, wie alle denken. Und wenn es halt zu Ende ist, ist halt zu Ende. Dann wird sich, das ist halt auch Evolution der sozialen Medien, dann wird sich ein Ersatz finden, der besser ist. So, oder seid ihr noch auf Tumblr oder wie heißen alle hier? MySpace. Ne? Hallo? Ich habe auch noch einen alten StudiVZ-Account. Also das ist doch alles Quatsch. Also wenn's weg ist, ist es weg. Das Ding ist halt, der einzige Grund für mich, Twitter früher zu verlassen oder eine andere Social Media Plattform schon zu besteigen, die ähnlich ist wie Twitter, wie Mastodon oder Hive, ist halt, weil man ja die Reichweite nicht verlieren will, weil man Leuten sagen will, hey, ich bin übrigens auch schon da. Aber in einer Sache hat Elon Musk recht, das Engagement auf Twitter ist größer als jemals zuvor. Und ehrlich gesagt habe ich in den letzten 3 Wochen mehr Spaß auf Twitter als jemals zuvor, weil es wirklich extrem lustig ist, was auf beiden Seiten der Insel passiert. Und ich habe gerade sehr viel Spaß mit Twitter. Und wenn es nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr da, dann wird sich was anderes durchsetzen. Jetzt zum Beispiel, ne, seit gestern in meiner Bubble sagen alle Hive ist das nächste Twitter, nicht Mastodon. Und alle anderen haben schon Mastodon wenigstens ausprobiert oder sind schon an der Serverstruktur gescheitert. Also offensichtlich lohnt es sich vielleicht doch abzuwarten. Dann ist das halt so.
Das könnte man auch sehr gut, Achtung, Monsterüberleitung, über Andor sagen. Weil da haben ja viele in die erste Folge reingeguckt und haben gesagt, ist nicht so meins. Aber dranbleiben lohnt sich, denn es ist meiner Meinung nach nicht nur die beste Star-Wars-Serie, sondern das beste Star Wars seit, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten. Und genau darüber wollen wir heute reden. Nicht über die Ewigkeiten, sondern über Andor. Und zwar über das Staffelfinale, aber auch so ein bisschen drumherum. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Ihr seid also gewarnt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen. Das ist euer Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ihr habt sie schon gehört. Ich bin hier mit Lisa Oppermann, meine geschätzte Kollegin von GigaTV Mac, und mit Marco Risch, YouTuber Nerdkultur, und ich bin Fabian Douglas, Moderator hier von Die Quadrataugen und von GigaTV Mac. Hallo, schön, dass wir hier zusammen sind.
Ja. Wir sind ja alle YouTuber.
Ja,
ja,
stimmt.
Im Prinzip bin ich auch YouTuber.
Das ist anders, weil ich einen komplett eigenen Kanal habe. Wir sind ein Team auf einem YouTube-Kanal. Und ich find's schön, dass wir immer so über Star Wars reden können, weil ich muss da auch weil Lisa halt auch so ein krasser Fan ist. Immer wenn Lisa über Star Wars redet, ihr müsstet mal ja lächeln sehen, wie sich ihr Gesicht verändert, und das nur bei Star Wars. Ich rede ja auch mit anderen Themen mit ihr, die ihr auch gefallen, aber bei Star Wars siehst du immer das Leuchten in Lisas Augen.
Oh Gott, das ist ja witzig, dass dir das auffällt. Vor allem so über hier Zencaster, wir nehmen ja mit Zencaster auf.
Und die Qualität ist räudig, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, man sieht es an deinem Lächeln, dass Star Wars ein wirklich großes Herzensthema bei dir ist.
Das stimmt
und,
auch.
Ja, man spürt das auch. Und hoffentlich hört ihr das auch. Und ich muss Fabian auch recht geben, das ist wirklich mit das beste Star Wars, das es je gegeben hat, wenn man es dann weitergeguckt hat als die ersten ein, zwei Folgen. Also, das ist unglaublich. Ich habe dieses Finale jetzt vor einer Stunde gesehen, vor dieser Aufnahme. Und ich habe immer noch, ich lüge nicht, ich habe immer noch so ein Kloß im Hals, den ich spüre. Weil ich wirklich, ich habe angefangen zu heulen, als diese Rede kam, ohne jetzt schon, nee, warte mal, doch, ab jetzt schon spoilern, ja. Als Marvas Rede kam, ich habe wirklich geheult. Das ist so einer der inspirierendsten Momente, die ich in jemals Star Wars gesehen habe. Seit über 40 Jahren gibt's dieses Franchise. Und das ist der absolute Wahnsinn, das so zu erlebt zu haben. Und so weit, so tief, so bedeutungsvoll war Star Wars für mich noch nie.
Jetzt und die so Zitate auch, ne? Also ich habe mir auch wieder ein paar Zitate, glaube ich, gehighlightet aus dieser Rede auch. Also da gab's Sachen, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas so schön gesagt hat in dieser ganzen Reihe. Also echt krass.
Ich kann mir ja selbst die kleinen Sachen, ja, sind schon für mich Zitate, ne? Es gab diesen einen Dialog, der fast schon damit beginnt und damit endet, dass er sagt, like I said, it was a short call. So, das ist so, das ist so gut geschrieben, wie er diesen Satz einfach zweimal sagt. Das ist einfach so on point, witty. Und es fühlt sich trotzdem echt an bei den Figuren. Und ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich an Andy Serkis denke, wenn er sagt, never more than 12.
Ich krieg, aber es ist wahrscheinlich auch schon vorausgegriffen, ich krieg immer Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie einfach diese ganze Flucht orchestriert und dann am Ende nicht schwimmen kann. Das ist so eine Kleinigkeit und das beschäftigt mich immer noch, weil es einfach so, es ist so was Einfaches und es macht alles so viel schlimmer irgendwie. Aber und das hatte ich auch in der neuen
Staffel. Vieles, was in Endor passiert, gibt dem, was davor passiert ist, noch eine andere Bedeutung. Wenn du drüber nachdenkst mit, er kann nicht schwimmen, er weiß, dass er nicht schwimmen kann. Er hält diese Rede 5 Minuten davor, indem er allen Leuten sagt, helft euch gegenseitig, die nicht weiterkommen, nehmt sie mit, helft euch, das ist eure Chance. Und er muss ja wissen, dass er von dieser Insel nicht runterkommt, ohne zu schwimmen. Er hat das fast schon wie ein Märtyrer gesagt. Und das gibt dieser Rede noch mal eine andere Bedeutung. Wenn du das weißt, ich glaube, Endor ist wirklich eine Serie, die sich lohnt, mehrmals zu gucken. Mhm, und das passt auch zum Finale, weil das Finale, wir müssen es vorwegnehmen, für die, die es geguckt haben, aber nicht zu Ende geguckt haben, habt ihr die Post-Credit-Scene gesehen?
Ja, ich habe damit gerechnet. Und echt? Ich musste noch mal das nachholen, weil ja, Disney Plus wollte nicht und hat mir schon das nächste vorgeschlagen, aber hier auf meinem Desktop habe ich es nochmal angeguckt. Da reden wir aber später noch drüber. Lisa, hast du denn die Post-Credit-Scene gesehen?
Ja, habe ich, aber ich habe nicht damit gerechnet und ich weiß auch nicht, ob ich es gut fand. Ehrlich gesagt.
Das Ding ist, aber müssen wir später, ich würde gerne jetzt passt nämlich, diese Szene gibt dem, was davor passiert ist, eine andere Bedeutung.
Weil wir mit Hoffnungen rausgehen und dann quasi mit diesem großen Einschnitt wieder rauskommen, oder?
Weil die Teile, die Roboter verbaut haben, die Teile sind, die sie auf Machina 5 gebaut haben.
Ja. Oh mein Gott.
Das war vorher schon eine Fantheorie und ich saß dann auf der Couch so, oh mein Gott, es stimmt. Es war eine Fantheorie, dass Endor und all die anderen Insassen, die Teile, die sie da bauen, dass sie zum Todesstern gehören. Und das bedeutet, dass Endor sein eigenes Grab geschaufelt hat, ohne dass er es wusste, durch die perfide Maschinerie des Imperiums.
Aber mir war irgendwie so voll, also ich dachte das auch gleich einfach, als die da im Gefängnis waren, dass das die an den Todesstern bauen. Ich dachte, die bauen einfach überall am Todesstern, weil es ist halt,
die brauchen super viel Material dafür. Das war mir auch ein bisschen zu sehr on the nose. Ja, es war sehr, eigentlich war es sehr offensichtlich und ich hätte es fast noch brutaler und grausamer gefunden, wenn das einfach nur so Widgets gewesen wären, wenn das einfach nur sinnlos gewesen wäre und sie arbeiten sich dafür nichts zu Tode. Insofern, es fühlte sich tatsächlich so ein bisschen, also normalerweise fühlt sich Andor ja sehr an wie eine erwachsene Star-Wars-Serie, gar nicht so wie diese anderen Star-Wars-Serien mit irgendwelchen Querverweisen, so diese Marvelification, weißt du, wo permanent noch ein Cameo eingebaut wird und man muss unbedingt alles gucken, um alles zu verstehen. Und Andor hat sich lange Zeit nicht so angefühlt. Und deswegen war ich da so nicht so, das war für mich nicht so ein Fuck-Yeah-Moment, sondern mehr so ein, jetzt ist es doch, fühlt es sich doch wieder nur wie so eine Marvel-Disney-Plus-Serie an.
Aber das ist so ein großer Unterschied. Guck mal, Marvel ist ein Teaser für das, was kommt. alles, was sie machen, immer die End-Credit-Scene, ist immer das Versprechen, guck mal, im nächsten Film, der wird noch besser oder der wird besser als das, was ihr gerade gesehen habt. Entschuldigung. So, das bedeutet immer die End-Credit-Scene. Und diese Szene bedeutet nicht, oh, nächste Folge kommt der Todesstern. So, nächste Staffel geht es um Todesstern. Diese Szene bedeutet, er hat die ganze Zeit in seinem eigenen Grab geschaufelt. Das, was Endor umbringen wird, daran hat er gearbeitet. Und es war bis jetzt nur eine Theorie, es war eine Vermutung, aber jetzt wissen wir es, jetzt haben wir diese Gewissheit und die ist nochmal so ein, für all die, die es auch nicht geahnt haben, es ist so ein kleiner Tritt in die Magengrube, finde ich. Und die macht das alles noch so viel perfider, als es sowieso schon ist. Und das war's. Das ist die Aussage. Und die musst du nicht mal gesehen haben. Die ist nur noch mal on top. Gib mir dem Ganzen mehr Bedeutung, als es bis hierhin sogar schon hatte.
Mir ist gerade aufgefallen, wofür ich eigentlich jetzt doch diese Szene vielleicht brauche, ist, dass ich mich jetzt nach der aktuellen Folge, oder nee, Quatsch, nachdem Endor aus dem Gefängnis gekommen ist, mich gefragt habe, also halt natürlich in der Gefängnisszene sind auch viele, sag ich mal, einschneidende Sachen passiert und so. Aber im Endeffekt kommt er ja nach dem Gefängnis, sogar rein örtlich, genau. Nee, Quatsch. Okay, nochmal. Nach dem Gefängnis kommt er örtlich wieder dort raus, wo er vor dem Gefängnis war. Er hat sich zwar innerlich, natürlich hat es einen super Einfluss auf ihn gehabt. Mhm. Er ist durch das Gefängnis, durch diese ganzen Sachen da viel näher an die Rebellion gekommen. Aber trotzdem war ich so, okay, hätte man nicht auch sozusagen eine andere Kurve nehmen können, um das zu zeigen. Aber dadurch, dass wir sozusagen jetzt wissen, dass er diese Teile dort gebaut hat, macht dieser kleine Ausflug, in Anführungszeichen, wirkt noch mal ein bisschen runder jetzt. Das
Ich fand den Ausflug schon super wichtig. Diese Willkür einer Diktatur, ausgesetzt zu sein mit höheren Strafen für kleine Vergehen im verzweifelten Kampf gegen die Rebellion, das hat ihn nur mal so richtig over the edge
Weil Andor hat ja vorher auch quasi, er dachte ja so, ja, das Imperium, ich habe da jetzt aber nichts mit zu tun und solange ich mein Ding mache, bin ich davon nicht beeinflusst. Und dann hat er quasi durch seine Festnahme ja gemerkt, egal was er macht, auch wenn er einfach nur am Strand ist, er wird trotzdem irgendwie von diesen Fängen da so reingezogen.
Und das Wichtigste ist, das ist die Erkenntnis aus dem Finale, dass ihm das Überleben eben nicht am wichtigsten ist, ganz im Gegenteil, es ist jetzt die Sache. Er hört sich das Pamphlet von, wie hieß er nochmal, Namek? Wisst schon.
Der Kommunisten-Dude, ne?
Ja, genau, also der Rebellen-Dude. Ja. Er hört sich dessen Pamphlet an, er glaubt daran, er hat sich wirklich extremst weiterentwickelt. Er hätte ja die Möglichkeit, einfach zu gehen. Er muss nicht auf eine Beerdigung gehen. So, das ist das eine, ne? Und selbst, er geht nicht nur dahin um der Beerdigung wegen, der Marva wegen, sondern er befreit Biggs. Und das ist etwas, womit das Imperium nicht gerechnet hat, dass er komplett selfless lieber jemanden befreit, mit dem er befreundet ist, ihn zur Flucht verhilft. Und ich meine, was die letzte Szene ist, ja nicht umsonst der Shot auf ihn und wie er Luthen gegenübersteht und sich Luthen anbietet. Entweder ich sterbe oder ich sterbe für die Rebellen. Aber eins von beiden wird jetzt passieren.
Ja, so, das ist so ein Hero-Move, der vorher eigentlich eher noch nicht so verkörpert hat, quasi.
Das ist eine so andere Figur als am Anfang dieser Serie. Und wir sind jetzt schon ganz, ganz nah dran an dem Endor, den wir aus Rogue One kennen. Aber der Endor in Rogue One hatte nicht so diese, zumindest war das mein Gefühl, diese familiäre Bande, die er hier ja noch hat, die er hier gerettet hat. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder, das ist ja das Magische an einem Prequel. Du kennst, bei manchen Figuren weißt du ja, wo sie enden und wie sie enden. Aber bei denen du es nicht weißt, ist es halt spannend, was da passiert und was das für die Figur bedeutet. Und das sind ja die allermeisten Figuren in Endor. Wir kennen ja nur ganz wenige später. Ich glaube, Mon Mothma eher. Und jetzt muss ich mir überlegen, gibt's noch eine Figur?
Nee, ne? Hier, Dingsbums, Mr., wie heißt er denn hier, der in seiner Höhle da sitzt und mit Anto Krieger zusammenarbeiten wollte, den kennen wir doch auch aus.
Ach so, okay, Saw Gerrera, stimmt.
Genau.
Saw Gerrera hat auch noch einen langen Weg, dass er so richtig kaputt war. Und Melchi hieß er, glaube ich, das war sein Mitgefangener, der mit ihm ausgebrochen ist, weil den sehen wir in Rogue One wieder. Das ist einer der Leute, die sich freiwillig für das Selbstmordkommando von Jyn Erso melden. Als Endor seine Truppe zusammenstellt, er überrascht ja Jyn damit, ich habe hier Rebellen, die genauso wie ich an die Sache glauben und wir schließen uns dir an und sind bereit, in den Tod zu gehen. Und einer von denen ist halt sein Mitgefangener. Und das ist halt,
Guter Circle-Moment, ja.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über Endor geredet. Sehr viel mehr, als ich antizipiert hatte. Aber ich muss hier noch mal einmal kurz dazwischen gehen. Denn bevor wir jetzt weiter über Endor und weiter über das Staffelfinale reden, erstmal ein wenig Werbung. Beste Unterhaltung in Form von Filmen, Dokus und unzähligen Serien in brillantem HD und das alles für nur 4,99 Euro im Monat, das bietet Vodafone gerade seinen Kabelkunden an. Ihr müsst nur zu eurem Kabel-, Internet- und Phone-Vertrag den Tarif GigaTV Cable inklusive Netflix hinzubuchen. Dann bekommt ihr nicht nur High-Speed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung auf zahlreichen TV-Sendern, Mediatheken und dem Streaming-Riesen Netflix. Und mit der GigaTV Mobile App hat man diese Auswahl auch immer mit dabei. Ab dem 7. Monat kostet der Tarif dann 20,99 Euro pro Monat. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir zurück aus der Werbung wieder zu Andor. Und jetzt haben wir ja schon sehr viel über alles Mögliche geredet. Ich würde dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Struktur geben wollen. Und zwar würde ich noch mal ein bisschen über Nakina 5 oder Nakina 5 reden, das Gefängnis. Und zwar, was mir hier aufgefallen ist oder was hier besonders hängen geblieben ist, sind so mehrere Sachen. Vor allem, also Andor ist ja eine Serie, die ab 12 Jahren freigegeben ist. Und man sieht nicht viel Blut. Ich würde sogar sagen, sieht man überhaupt hier mal und da mal Blut. Und trotzdem ist diese Serie unfassbar brutal. Aber diese Brutalität ist immer implizit. Also sie ist nie direkt. Was meine ich damit zum Beispiel? Erinnert euch, es wird ja an einer Stelle eben angesprochen, dass das Imperium mal eben die komplette Ebene 2 ausgelöscht hat. Oder die Verhörmethode von Dr. Gorst ist ja auch sowas, was also Foltermethoden haben wir schon in der Film- und Serienwelt deutlich brutaler gesehen, aber trotzdem so und die Art und Weise, wie das dargestellt wird, war unfassbar brutal. Und dafür ist für mich dieses Gefängnis auch so ein bisschen ein Symbol des Imperiums. Also das Gefängnis ist einfach steril, gefühllos, brutal in seiner Konsequenz, aber nur mit dem Anschein der Unverwundbarkeit, das ist ja die Tarkin-Doktrin, also dass man nicht dadurch herrscht, dass man permanent die Herrschaft aufrecht hält, sondern dass man durch Angst herrscht. Und das hat mich eben an diesem Gefängnis so unfassbar fasziniert. Und Lisa, du hast gesagt, so musste man das machen? Hat es das jetzt gebraucht?
Ja.
Aber ich fand die Folgen im Gefängnis unfassbar spannend.
Ich weiß nicht,
wie ging es denn euch?
Doch, ich fand die Folgen auch spannend und in einem Gefängnis wurde uns ja erstmal, also wie gesagt, erstmal habe ich ja schon gesagt, dass es voll viel zu Andors Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat, aber auch nochmal zu, wie du gerade meintest, wie wir das Imperium sehen. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, quasi es ging gar nicht so sehr um das Gefängnis an sich, sondern eher, warum er dann sozusagen so einen Roundtrip gemacht hat und an dem Ort dann auch direkt wieder rauskommen sozusagen. Aber das Gefängnis ist, du hast ja schon angesprochen, diese ganzen brutalen Sachen werden so impliziert. Und das ist dieses, ja, sag ich mal, Element, was eigentlich interessanterweise in Filmen halt so gut funktioniert, dass Dinge, die man nicht sieht, oft viel gruseliger sind, weil man sich selbst sie vorstellen muss. Und ich zum Beispiel habe eine sehr bildhafte Fantasie und stelle mir dann halt auch gleich einfach alles vor. Und dann wird das eben genau dadurch so schlimm und auch dadurch, dass du halt ja auch nie wirklich weißt, was genau passiert. Und genau, das passt auf jeden Fall zu dem, was du gerade gesagt hast.
Es ist auch deswegen so spannend, diese Brutalität, weil Star Wars ja schon immer sehr brutal ist, aber anders, sehr bildlich. Und das ist aber weniger brutal. Also der allererste Star Wars Film, ich glaube, es dauert eine halbe Stunde, kriegt jemand den Arm abgeschlagen mit einem
Schwert.
Oder davor sind auch Menschen, also die Leichen von Tante Owen, Onkel Owen und Tante Meru, diese brennend ist.
Die heute noch im Kopf. Skelette auch.
Ja, ey. Die sich doch so leicht nach vorne kippen dabei. Das hat sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt. Und ich war nicht so jung, als ich das gesehen habe. Und dann gibt's ja die Theorie, ja gut, also wenn man einem Kind Star Wars näher bringen will, dann fängt man halt nicht beim vierten Film an, dann fängt man halt bei Episode 1, 2, 3 an, aber habt ihr Episode 3 bis zum Ende gesehen?
Ja.
Also das ist ja noch heftiger. Und es ist tatsächlich immer so ein Ding bei Star Wars, dass da immer Brutalität so mit drin ist, aber es kann man schon recht früh wegstecken. Also eine abgeschlagene Hand ist jetzt, also mit dem Lichtschwert, weil da doch nicht kein Blut da so rumfließt, weil diese Hitze ja sofort die Adern verschließt und bla. Ne? Aber dadurch ist es einfach irgendwie nicht so brutal, auch ohne Blut. Und jetzt hast du Andor, und das ist ja etwas, das kannst du wirklich nur etwas älteren Semestern schon zeigen. Aber ich finde das so spannend auch, weil diese Brutalität kommt aus der Systemkritik an dem Faschismus heraus auch. Und das ist ja etwas, damit werden wir in der Schule ja sehr früh konfrontiert, gerade in Deutschland, ne? Also wenn wir über das Dritte Reich aufgeklärt werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also in meiner fantastischen Vorstellung ist Endor jetzt etwas, was du fast schon als Lehrmaterial sehr früh Kindern zeigen kannst, um spielerisch über so etwas Fantastisches wie Star Wars in die Verarbeitung, wie funktioniert Faschismus und der Aufstieg von Faschismus und die Verwaltung von Faschismus reingehen könntest. Das ist ja wirklich super spannend für frühe Semester, gerade weil es so brutal ist.
Ja, das ist ganz interessant, weil genau, wir haben ja auch schon in der Podcast-Folge davor sehr viel darüber geredet, dass uns Andor eben nicht nur die brutalen Seiten des Faschismus gezeigt hat, sondern auch so das Banale des Faschismus, also die Bürokratie des Faschismus. Mhm. Und auch ganz interessant, das habe ich in einem Interview gelesen, dass wir haben ja auch darüber geredet, dass sich das auch sehr zeitgenössisch anfühlt. Also so die Willkür der Polizei. Mhm. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in dem allerersten Shot, in dem sie im Gefängnis ankommen, nicht Cassian gezeigt wird, sondern ein schwarzer Mitgefangener. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Aber das fühlt sich für uns sehr zeitgenössisch an. Aber laut Tony Gilroy ist das alles nur Zufall, beziehungsweise das, was wir da hineininterpretieren. Denn Gilroy hat sich sehr stark bei der Geschichte bedient, was ja deine These bestätigen würde. Und zwar wörtlich hat er die haitianische und die russische Revolution genannt. Das ist wahrscheinlich das, was dann jetzt gegen Ende der ersten Staffel, aber dann allerspätestens in der zweiten Staffel noch wichtiger wird. Also weniger der Unterdrückungsapparat des Faschismus, sondern mehr, wie entwickelt sich aus dem Gefühl der Unterdrückung ja eine Rebellion. Und davon haben wir jetzt die Anfänge gesehen und im Finale dann auch ist das erste Pulverfass explodiert, sage ich mal. Ja, das war eben das Gefängnis. Ein, fand ich, sehr faszinierender, sehr spannender Aspekt. Vor allem auch dann mit der schönen Mystery Box. Was bauen sie da eigentlich? Mir ist aber noch was aufgefallen zu Cassian Andor. Und zwar in der 10. Folge Ein Weg raus sagt Cassian zu Kino Loy, zu der Figur von Andy Serkis, zu Gollum quasi,
zu Caesar, also zum Rebellionsanführer der Affen.
Das, ja, genau, das passt so schon besser. Und zu, wie heißt der aus Episode 8 und 7?
Snoke?
Ja, genau, und ja. Snoke. Und Snoke ist er auch. Nun, er sagt zu ihm, dass er bereit zu sterben ist. Und an der Stelle habe ich erstmal ein bisschen gestutzt und ich wollte mal von euch wissen, war das für euch da schon nachvollziehbar?
Dass Andor bereit ist zu sterben?
Für eine größere Sache, genau.
Ich weiß nicht, ob die größere Sache, also was er ja eigentlich sagt, ist, ich sterbe lieber im Kampf gegen das Imperium als unter dem Imperium, so paraphrasiert. Also das war ja eher so eine Art Überlebensinstinkt in der Sekunde. Klar ist da schon der Funke der Rebellion in ihm drin und vor allem der Funke von jemandem, der Rebellion in den anderen entfacht, diesen Funken weiterreicht. Das ist da schon sehr stark drin, aber ich glaube, wirklich der absolute Wille, Rebell zu werden, da kam mit der Meldung von Marvas Tod.
Er macht, glaube ich, auch, er sagt ja quasi auch ein bisschen so, er stirbt lieber quasi so, dass er noch versucht hat, irgendwas zu machen, als dass er quasi stirbt, weil er nichts gemacht hat. So. Ja. Das ist, glaube ich, noch eher der Stand zu dem Zeitpunkt.
Da fällt auch so ein Schlüsselsatz bei Marva. Er ist schon so auf dem Weg gegen das, er hat ja schon gegen das Imperium damit gearbeitet. Und er will Marva ausrichten lassen, she will be proud. Oder she, ja, irgendwie sowas, ne? Das ist verkünstelt für, wenn du ihr sagst, dass ich noch lebe und dass sie stolz auf mich wäre, dann weiß sie, ohne dass der andere es wissen muss, dass er für die Rebellion arbeitet oder für die Sache der Rebellen einsteht. Das will er ausrichten lassen und kriegt dann die Nachricht, dass sie aber schon tot ist. Und das ist ja nicht nur ein sehr zerschmetternder Moment, es ist auch wieder ein Zirkelschluss zu Rogue One. Weil in dem Moment, wo er mit Jin zusammen in die Vernichtung des Todessterns reinguckt, also wirklich da in diesem Sonnenaufgang angucken und an diesem Strand stehen, dann sagt er ihr auch, dein Vater wäre stolz auf dich. Und das klingt wie ein ganz normaler Satz, das war wahrscheinlich auch ein normaler Satz, aber dadurch, dass hier dieser Stolz noch mal hervorgehoben wird, kriegt es auch mehr Bedeutung, weil er weiß, was es bedeutet, einen Elternteil zu verlieren, das stolz auf dich gewesen wäre für das, was du getan hast, für diese Rebellion. Und das spiegelt halt 1:1 Jin, die unmittelbar davor ihren Vater verloren hat. Und auf einer emotionalen Ebene funktioniert das halt fantastisch.
Also ich war erst ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto besser funktioniert tatsächlich die Charakterentwicklung von Andor, von Cassian. Ich nenne ihn jetzt immer beim Vornamen, damit wir das von der Serie Cassian unterscheiden können. weil er fängt ja an als so jemand, der halt so gut, so einigermaßen über die Runden kommt, der halt das Imperium bestiehlt, aber nicht aus einem idealistischen Motiv heraus, sondern um sich selber zu bereichern. Und dann dann passiert halt leider was Dummes und dann muss er fliehen. Ich weiß jetzt leider nicht, wer das von euch beiden gewesen ist. Ich weiß nicht, Lisa oder Marco, ob du das warst. Dass er ins Gefängnis kommt, dass das schon auch wichtig für seine Charakterentwicklung ist, weil kurz davor hat er zwar mit der Rebellion oder mit Rebellen oder mit Partisanen oder wie auch immer wir sie nennen wollen, zusammengearbeitet, aber das war nicht aus der Tiefe seines Herzens heraus, sondern er hat das in erster Linie für Geld gemacht. Und wir haben ja auch danach gesehen, er war dann auf einem Partyplaneten, nenne ich es jetzt mal, und hat halt versucht, sich zu entspannen, das gute Leben zu leben. Und er hat halt eben gemerkt, er kann dem Imperium nicht davonrennen. Und dann steckt er eben im Gefängnis drin und erlebt diese Unmenschlichkeit. Und vor allem, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, er ist nicht alleine damit. Also das Imperium unterdrückt unzählige Menschen und unzählige Aliens. Und er kann da nicht mehr die Augen vor verschließen. Das fand ich eben. Und dadurch ändert sich das Ganze eben und am Ende ist er bereit, zusammen mit Luthen den Weg zu gehen. Das fand ich schon ganz cool. Und auch ganz cool, das war so ein kleines Easter Egg in Folge 11. Da sehen wir, da ist er ja nochmal auf diesem Meerplaneten und holt sein Geld zurück, was ja witzigerweise noch da ist. Und da sehen wir ganz kurz, er hat Nemics Manifest eingesteckt und er hat es immer noch. Er macht das ja so kurz auf und wir hören da Nemics Stimme. Und fand ich ganz schön, weil anfangs wollte er das Manifest ja gar nicht haben. Ne? Und jetzt hat das immer noch dabei, obwohl der Platz, den er da hat, ist ja sehr begrenzt. Und in Folge 12 hört er es ja immer noch. Also und auch wieder sehr schön geschrieben, was Nemec da sagt. Also generell ist die Serie großartig geschrieben.
Und es fasst halt auch nochmal alles so zusammen, quasi diese ganzen Emotionen, die dann für ihn in dem Moment zusammenkommen und die Sachen, die er vorher erlebt hat und quasi die Connections, die er dann auch zu den Leuten hat. Weil während wir das Manifest hören oder quasi Nemecs das Vorlesen hören, sehen wir quasi auch noch so einzelne Szenen aus der Vergangenheit zum Beispiel oder halt Sachen, die parallel passieren. Das verknüpft es nochmal. Das ist ja überhaupt das Thema von der letzten Episode, da wird ja nochmal sehr viel zusammengeknüpft und auch schlau verknüpft, nicht so hau drauf verknüpft irgendwie. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und jetzt im Finale, weil wir gerade drüber gesprochen haben, über die Persönlichkeitsentwicklung von Cassian. Ich habe mich ganz am Anfang gefragt, ich weiß nicht, ob ihr das noch wusstet, aber da ist ja dieser Dude, der dann quasi im Endeffekt die Bombe baut. Und ich war so, hä, wer ist das denn nochmal? Weil es gibt halt so unglaublich viele Leute in dieser Serie. Und dann habe ich das gegoogelt und das ist anscheinend der Sohn von diesem einen, wie er hieß, aber der auf jeden Fall erhängt worden ist von einem von Deidras Leuten, wo er so meinte, so, yo, ich würde ihn gerne hängen, wäre das okay? Und sie so, ja, okay. Und das ist sozusagen der Sohn von dem. Und dann habe ich so, also ich weiß nicht, ob das allen Leuten aufgefallen ist außer mir, aber das wurde auf jeden Fall im Internet dann behauptet. Und dann habe ich gedacht, das ist ja im Prinzip so voll der Spiegel zu dem, was Andor schon viel früher hätte werden können, weil diese Figur hat ja auch ihren Vater verloren und hat sich dann aber quasi dadurch sofort in dem Sinne so radikalisiert und halt eine Bombe gegen das Imperium gebaut. Und Andor, der hat ja auch schon den sozusagen seinen Ziehvater verloren, der wurde ja, glaube ich, auch erhängt, ne? Der Mann von Fiona Shaw und hat aber dann beschlossen, sich dann quasi so sehr zu distanzieren oder quasi davon abzugrenzen und sein eigenes Ding so, ja, durchzuziehen. Und hat halt nicht sozusagen sich durch diesen Vorfall radikalisiert und sozusagen ist dann diese andere Figur so eine, oder war für mich dann, nachdem ich rausgefunden habe, wer es war, so ein bisschen eine alternative Realität von Andor. Ja, ja, das wollte ich erzählen.
Ich habe mich auch gefragt, ob man ihn hätte kennen müssen. Also danke für deine Erklärung.
Ja, ich war
man
auch
sieht
so
ja das Hologramm von dem Vater. Also ja, da
aber
war
ich konnte
eigentlich
nicht zuordnen.
Ich habe das so schnell nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich war so, hä, ich kenne ihn, aber wer bist du? Es ist einer von den 200 Leuten, die ich schon gesehen habe. Jetzt wissen wir es.
Ja, und er wirft ja dann eben die Bombe und eigentlich, erst habe ich so gedacht, okay, jetzt geht's los, aber tatsächlich ist ja dieser Bombenwurf für das Imperium so das Zeichen, okay, jetzt feuerfrei, jetzt wird die Bevölkerung niedergemetzelt und im Finale ist es tatsächlich ja der Kipppunkt. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass das dann jetzt tatsächlich dazu führt, dass die Garrison überrannt wird, aber nee, im Gegenteil.
Haben wir schon mal so einen chaotischen Kampf eigentlich gesehen bei Star Wars? Also so einen von Panik und Verwirrung getriebenen so Kampf, weil sonst ist es ja auch eher, was wir gesehen haben, immer das Imperium plant, irgendwen abzumetzeln und fliegt da mit gesammelter Truppe hin. Und dann gibt's irgendwie so ein Standoff und dann geht's los, aber nicht so ein spontanes, also ich habe wirklich auch in meinen Text geschrieben, es Chaos bricht aus. Es war ja so ein komplettes Durcheinander.
Es ist auch dann die Antithese zu dem, was vorher die ganze Zeit als Parallelhandlung passiert ist. Ich glaube, seit der fünften, sechsten Folge gibt's diese Anto Krieger Parallelhandlung. Also, wo du nur diesen Rebellen überhaupt mal gesehen hast. Und sie reden immer nur darüber. Das Imperium komplett gesichtslos, also der Feind für sie komplett gesichtslos, wird wie in einem Schachspiel ausgetrickst. Und dann werden halt 30 Rebellen massakriert. Und das ist etwas, was die ganze Zeit passiert als Parallelhandlung, aber nie gezeigt wird. Also, das absolute Gegenteil von Show, Don't Tell, das ist Tell, Don't Show. Und trotzdem funktioniert's, weil es so kalt ist, das zu sehen, dass sie da diese Rebellen in eine Falle gelockt haben, einfach alle umgebracht haben. Und alles, was du jetzt im Finale siehst, und da passiert ja auch dieses Massaker, alles, was du im Finale siehst, ist ja die Antithese dazu. Das ist nicht so, wie's Imperium geplant hat. Die Menschen haben sich dagegen aufgelehnt. Zwar hat das Imperium wahrscheinlich gewonnen, in Anführungsstrichen, aber sobald eine Diktatur Kratzer kriegt, hat sie eigentlich schon verloren. Und das ist ja die historische Parallele, die sich hier auftut. Ich habe es jetzt noch nicht nachgegoogelt, aber es hat mich auch sehr an die Aufstände in Irland erinnert, unter den Engländern. Das war ja auch auf den Straßen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar keine Rolle gespielt hat. Oder es zeigt halt einmal mehr, dass die Mechanismen von Unterdrückung und Widerstand immer sehr, sehr ähnlich sind. Es endet ja auch oft heutzutage in Bombenanschlägen.
Oder auch jetzt, also nicht im Bombenanschlag, aber vom quasi diesem Massaker eigentlich. Das erinnert ja auch noch total an so kolonialistische Dinge, die passiert sind. Also da wurden auch Anleihen von genommen. Und ich finde in der Serie, also bei dieser Bombenexplosion und diesem ganzen Chaos, das wirkt auch noch mal viel mehr, weil wir ja, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen ganzen Bogen aushole, aber ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was eigentlich, oder kurz angerissen, was genau Star Wars ist. Und ich finde, zu Star Wars gehört ja auch immer noch so ein bisschen diese Hoffnung sozusagen. Und die ist nicht in der Serie so dieser quasi Hauptbestandteil, aber diese kleine Hoffnung schimmert immer so ein bisschen durch. Und das auch quasi in der Ansprache von Marva. Da ist ja auch wieder so dieser kleine Ray of Hope so. Und dann haben wir diese Ansprache und dann gibst du total diesen harten Cut zu diesem Massaker auf einmal. Und ich finde dadurch, das ist dadurch auch noch irgendwie für mich persönlich noch mal mehr reingehauen hat. Irgendwie, ja.
Es hat irre reingehauen. Also wirklich, ich hab jetzt immer noch, ich spüre es ganz leicht.
Ich habe
emotional so krass davon ergriffen.
Ich habe vor allem, was mich ja total beschäftigt, da haben wir auch gleich, glaube ich, vorher noch gar nicht drüber gesprochen, ist, weil ich glaube, Marco, du meintest, die sitzt das Finale immer noch in den Knochen. Und mir sitzt total doll eine Szene in den Knochen, die zwischen Deidre Miro und Cyril weil ich bin ja eh ein großer, also einer meiner Lieblingsfiguren ist ja eigentlich Deidre Muro und wir sehen ja diese, also ich finde, also ja, auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und
ich sehe ein Cosplay mit dir. ich sehe, wie du sie cosplayst nächstes Halloween.
Oh mein Gott, ja, das werde ich mir merken. Schade, dass Halloween jetzt gerade erst war. Aber ja. Genau, neben Mon Mothma ist sie auf jeden Fall einer meiner Faves. Und wir sehen ja, als er das ganze Chaos ausbricht, wie sie da zu Boden gerissen wird und eigentlich schon alle Leute da aus dem Town quasi so an ihr reißen. Und Cyril rettet sie dann ja. Das ist ja noch eine komplett andere Substory. Ich weiß nicht, ob wir die in diesem Podcast jetzt noch so ausführlich besprechen wollen. Aber wir sehen quasi zum ersten Mal, wie sie eigentlich die Kontrolle verliert. Weil sonst ist sie immer on top of things. Wir haben gesehen über die ganze Serie, wie sie sich immer weiter, also immer mehr in ihre eigene Sicherheit reinrutscht. Also während am Anfang noch alle skeptisch waren, kriegt sie ja sozusagen immer mehr Zuspruch und immer mehr Unterstützung für ihre Ideen und ist dann auch überhaupt in der Lage, diese ganzen Sachen umzusetzen, die sie sich wünscht. Und jetzt bekommen wir halt diesen Moment von, ja, diesem Kontrollverlust. Und dann wird sie ausgerechnet von dem Typen gerettet, der sie einfach komplett stalkt, total creepy ist. Und dann finde ich auch, in dieser, da stehen die ja in dieser, ja, Baracke oder was das da ist. Und sie ist einfach komplett panisch. Sie ist, also dieser Kontrollverlust, man sieht so diesen Horror in ihrem Gesicht. Das finde ich übrigens auch echt gut geschauspielert. Und dieser Blick von ihr, diese Panik in den Augen von, ich habe nicht mehr die Kontrolle und was ist gerade passiert, das hat sich so eingeprägt von der Episode.
Absolut. Auch übrigens eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, weil sie auch schön zeigt, wie viele Menschen einfach nur aus Ehrgeiz diesen böse werden. So opportunistisch sind im Faschismus. Das hat ja nichts mit Überzeugung zu tun, man muss Menschen unterdrücken, sondern ich muss das tun, damit ich immer weiter und weiter aufsteige. Das ist mein Ehrgeiz. Und dafür steht sie. Und das ist aus zwei Gründen, finde ich, diese Szene so bezeichnen. Das eine ist, wie du sagst, du merkst, sie hat jetzt die kriegt davon eine posttraumatische Belastungsstörung. Du siehst es einfach, das Trauma in ihren Augen.
Total.
Und das ist genau das, was sie die Menschen die ganze Zeit antut. Das ist so, da kommt das Karma around. Stell dir vor, was sie mit Bix gemacht hat. Du siehst auch gerade in dieser Folge die ganze Zeit Bix in die Augen. Und dieser Arme. Also wie sie da vom Imperium fast zu Tode gefoltert wird, fast so weit, dass sie sogar Angst hat zu fliehen. So etwas, was wir in Game of Thrones ja auch schon gesehen haben, wenn du einen Menschen so weit brichst, dass er nicht mal abhauen will aus der Gefangenschaft, weil er Angst vor den Konsequenzen hat. So weit hat sie Bix getrieben. Und jetzt erlebt sie selber so eine ganz kleine Kostprobe von der Gewalt, die sie ausübt schon die ganze Zeit.
Ja, ich muss auch sofort an Bix denken. Und was quasi Bix, wenn Bix jetzt sozusagen wieder zu Sinnen kommen sollte, was ich nicht weiß, und wenn sie dann sozusagen sehen würde, wie Deidre Muro jetzt diese gleiche, da quasi runtergeht, ja, das ist auf jeden Fall auch wieder so eine gute Verbindung.
Und aus einem anderen Grund fand ich es noch so faszinierend, weil, wie du sagst, es ist eine creepy Stalker-Story, was wir hier eigentlich sehen. Aber da ist irgendwas zwischen den beiden. Das ist, bilde ich mir jetzt nicht nur ein, weil Cyril halt so ein Stalker ist und du oft seine Perspektive einnimmst, sondern weil sie ihn nicht festnehmen lassen oder was auch immer. Sie sagt es ja selber. Irgendwas hat sie an ihm. Irgendwas fasziniert sie an Cyril. Und jetzt auf einmal ist sie an einem Moment angekommen, den Cyril 1:1 auch so erlebt hat. Er ist auf den Straßen von Ferrix in einen Hinterhalt geraten. Und das hat den Rest seines Lebens verändert, dieses Trauma, mit dem man nicht klarkommt. Und ausgelöst durch Cassian Andor und damit halt einen Erzfeind. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was auch in ihr drin ist und die beiden Figuren jetzt verbindet. Wo das hinführt, sei mal dahingestellt. Ob das jetzt die creepigste Love Story aller Zeiten wird.
Ich hoffe oder nicht.
Oder ob es wirklich auch nur bei dieser platonischen Gleichheit bleibt, ne? Also die könnten genauso gut zusammen jetzt ermitteln. Wer weiß, was es ist, aber auf jeden Fall haben die beiden jetzt ein verbindendes Element auf Augenhöhe und diese Augenhöhe gab es ja vorher nicht. Sie war über ihm und jetzt gibt's auf einmal eine Augenhöhe.
Ja, weil sich die Machtverhältnisse so ein bisschen verschoben haben. Ich muss sagen, ich habe auch auf jeden Fall drüber nachgedacht, weil ich irgendwo einen Artikel gelesen habe, wo auch jemand meinte, was ist denn das zwischen den beiden und wird das jetzt eine Love Story im Imperium so? Und ich war so, ich weiß nicht, weil das würde so ein bisschen einerseits irgendwie so ein sehr falsches Narrativ befördern, dass du musst jemanden nur so lange stalken und dann hast du es irgendwann geschafft. Aber ich glaube, ich hatte bis jetzt das Gefühl, dass sie eigentlich ihn eher so ein bisschen als störendes Element auf dem Weg zu ihrem Erfolg wahrgenommen hat. Aber ich sehe auch, dass, ich meine, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, sie hat ihn nicht festnehmen lassen beispielsweise. Vielleicht hat sie doch so minimal kurz in ihm gesehen, diese Verbindung von diesem Streben nach Ordnung, weil er hat das ja auch. Er ist, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt so karrierefokussiert ist, aber er ist auf jeden Fall fokussiert darauf, dass alles in das Bild von, was er als Gerechtigkeit empfindet, so reinpassen muss. Und das ist eigentlich, glaube ich, so die Gemeinsamkeit vielleicht. Und das ist vielleicht mal so ein bisschen durchgeschienen und deswegen hat sie da nicht gleich ihn, ja, was hat sie gesagt? Sie wollte ihn doch in irgendeinen Käfig im Outer Rim irgendwie werfen oder so, wenn er nicht aufhört. Vielleicht ist das die Verbindung. Ich weiß nicht, ob ich die beiden jetzt als erste imperiale Love Story sehen muss. Aber auf jeden Fall hat sich da, gab es dadurch so einen Shift, was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass sie eben, wie gesagt, die Kontrolle verloren hat zum ersten Mal, wie wir sie jetzt gesehen haben.
Ich hatte ganz kurz so das Gefühl, ob er sie jetzt küsst, weil
ich auch.
Szene haben wir ja schon irgendwie immer schon mal gesehen, so der Held in großen Anführungszeichen rettet die Damsel in Distress und dann aus lauter Dankbarkeit wird dann rumgeknutscht. Insofern fand ich es gut, dass es nicht passiert ist.
Ich auch.
Ja, weiß ich nicht. Das ich erste imperiale nicht. Liebespärchen. Auf der einen Seite würde das die beiden Figuren ja vermenschlichen. Also ich meine, das ist ja auch das, was die Serie gemacht hat. Das Imperium ist nicht alles böse, gesichtslose Maschinen, sondern es sind auch nur Menschen. Auf der einen Seite würde das die beiden eben vermenschlichen, auf der anderen Seite würde es aber, glaube ich, nicht zu deren Charakter passen, weil beide sind ja super fokussiert auf das, was sie beruflich tun. Und ich glaube nicht, dass die beiden Figuren irgendwie Platz für Liebe in ihrem Leben haben. Insofern weiß ich nicht. Und dann wird es die beiden ja auch noch irgendwie sympathisch machen. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass Deidre sympathisch ist.
Ich würde die Szene feiern, in der Deidre seiner Mutter vorstellt.
Oh mein Gott. Oh, das würde ich aber auch gerne das sehen, weil diese Mutter macht mich auch fertig, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch wieder ein guter, quasi gute Connection, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er jetzt sozusagen Deidre für sich so idealisiert wahrscheinlich hat, ist, glaube ich, auch, dass sie zwischendurch mal den Fehler begangen hat, dass sie ihn ernst genommen hat und ihm ja sozusagen diese Reports da mal gezeigt hat und ihn so ein bisschen involviert hat. Und von seiner Mutter wird er ja immer so ein bisschen runtergedrückt.
Aber hier kommt dieser freudsche Gedanke, dass man in Wirklichkeit immer nur seine Mutter daten will und er wechselt von einer autoritären Figur zur nächsten.
Also ich weiß, ja, Freud, ey. Ja, aber ich glaube, so ein bisschen vom Ding her, sind ja schon beides Autoritätsfiguren in seinem Leben.
Ja,
ich weiß nicht,
absolut. Und zwar richtig, richtig, nicht terroristisch, sondern tyrannisch. Tyrannische Autoritätsfiguren. Aber okay, wollen wir da nicht zu tief gehen. Und es ist ja eine Sache, ob er sich verliebt und sie nicht. Das ist, ich glaube, von ihrer Seite aus könnte das in einer Zweckbeziehung münden.
Also ja,
das sehe ich auf jeden Fall bei den beiden. Sie haben das gleiche Motiv und eine ähnliche Gewitztheit und Cleverness, was es angeht, und zu predicten, was passiert. Und sie haben beide das gleiche Trauma durchlitten. Das heißt nicht, dass sie jetzt miteinander ins Bett hüpfen müssen, aber ich glaube, ihr hat sich Andor seine zwei größten Feinde geschaffen.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Also ich habe ja so in der Mitte so ein bisschen, also nicht gehofft, aber mir halt gefragt, okay, wie geht's mit Cyril weiter? Ich hätte mir vorstellen können, dass das Pendel sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausschlägt, weil er ja tatsächlich mit seinem Wahn nach Ordnung, nach Gerechtigkeit ja erst auf taube Ohren gestoßen ist. Später wird dann sein Gefühl der Gerechtigkeit wieder bestärkt vom Imperium. Insofern passt das alles.
Ja, aber nur von ihr. Also ich glaube schon, du bist ja schon was auf der Spur. Ich glaube schon, dass Cyril auch ein Stellvertreter für die Kritik an der Diktatur ist, anhand von Leuten, die eigentlich Opportunisten sind. Das ist schon eine andere Perspektive nochmal aufs Imperium, die sehr kritisch ist, auch wenn er selber es nicht immer so wahrhaben will. Und da darf man schon gespannt sein, wo das mündet.
Ja, weil, also ja, er ist ein Stalker, das macht ihn natürlich unsympathisch, aber was ich von Anfang an gesagt habe, he's not the bad guy. Er war ein Security Officer. Es hilft natürlich auch, dass wir nicht gesehen haben, was er davor gemacht hat. Wer weiß, was er davor für fiese Sachen gemacht
hat.
Aber er war eigentlich nur für die Sicherheit zuständig. Er war nicht Teil des Imperiums und er will eigentlich nur den Mord an zwei Kollegen sühnen. Oder also halt, dass da Gerechtigkeit erfahren wird. Das ist für mich nichts inhärent Böses. Insofern bin ich sehr gespannt, wo das weitergeht. Danke, Marco, dass du mir da die Hoffnung aufrecht erhältst, dass es vielleicht noch irgendwie in eine andere Richtung gehen könnte. Also bin sehr gespannt. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen jetzt so beim Ausblick, oder? Dann, wir haben ja schon drüber geredet, also mit Cyril können wir uns so das vorstellen, sowohl, also jetzt aktuell sieht es eher so in Richtung Imperium aus, aber wer weiß. Dann hat er ja auch noch Deidre gezeigt, dass er nützlich sein kann. Wie wird das da jetzt weitergehen? Aber ich habe mich jetzt gefragt, klar, Deidre könnte ihn jetzt irgendwie als so als Unteroffizier oder was ich einstellen. Aber ist mir jetzt gerade der Gedanke gekommen, hat sie da überhaupt noch so das Standing im ISB? Denn sie war ja ein aufstrebender Stern und im Prinzip ist alles ihr gelungen, bis auf die Sache mit Ferrix. Denn hier ist, glaube ich, alles schief gegangen. Denn sie hatten die totale Kontrolle. Sie hatten eine Garrison da stationiert. Ferrix ist kein Planet, der dafür bekannt ist, irgendwie besonders gefährlich zu sein, bis zu dem Incident mit Cassian Andor. Und jetzt gab es da eine Explosion. Es gab Tote auf Seiten des Imperiums. Sie haben Cassian Andor nicht geschnappt und sie hat Axis nicht geschnappt, beziehungsweise da müssten wir jetzt vielleicht noch kurz ein Sternchen dran machen, da müssen wir vielleicht später noch drüber reden. Also eigentlich eine Niederlage auf ganzer Serie für Deidre und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt von Prendergast oder wie er heißt, dass der
Qyburn,
dass er ihr jetzt auch erstmal, also der wird sagen, ich bin enttäuscht von dir, da hast du jetzt richtig Scheiße gebaut. Und wer weiß, ob sie jetzt noch so das Standing hat, zu sagen, by the way, ich habe hier so einen ehemaligen Security Officer, der im Büro für Measurements gearbeitet hat, der wäre uns voll wichtig. Weiß ich nicht, ob sie jetzt nach dieser Aktion noch so ein hohes Standing hat, um ihn da beim ISB zum Beispiel einzuschleusen.
Hey, ganz und gar nicht. Ich glaube, diese Augenhöhe wird anders hergestellt. Sie erlebt jetzt einen ähnlichen Downfall wie er. Eine Degradierung. Also und dadurch spiegelt sich das halt sehr stark. Und dadurch braucht sie noch mehr seine Hilfe, weil sie hat im Moment alle Ressourcen gehabt, genau wie du gesagt hast, die man nur sich wünschen konnte als ISB-Officer. Und das hat sie versemmelt. Und das hat sie richtig hart versemmelt. Und das in einem Moment, wo es ja darum ging, dieser Erfolg über Anto Grieger war ja dafür da, um dem nicht mal um Leben, also wie sie es gesagt haben, nicht um Menschen lebend gefangen zu nehmen und weiterzukommen, sondern um dem Imperator den Mund abzuwischen. Dafür war das alles da. Und am selben Tag versemmelt sie diese ganze Beerdigung. So, und das ist halt, das wird Konsequenzen haben.
Vor allem, also erstmal muss ich sagen, dass Cyril in meinen Augen einfach für immer toxische Vibes haben wird. Ich finde ihn unsympathisch, er gibt mir seltsame. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie, also ich möchte ihn nicht in etwas sehen, was er ihm quasi zu wirklicher Gerechtigkeit führen würde, weil ich ihn einfach super unsympathisch finde. Anyway, wir haben ja schon gesehen jetzt, auch quasi im Zusammenschnitt mit der Beerdigung oder mit den Geschehnissen der Beerdigung, dass ja sozusagen schon über Deidre Miros Kopf hinweg entschieden wurde oder dass sie dann im Endeffekt vielleicht doch gar nicht so wichtig geworden ist, wie sie dachte. Weil die als Anto Grieger, also quasi die da alle abgemuxt wurden, da hatte sie ja diesen Call dann eben mit, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, ihr habt es gerade gesagt. Mit Commander Qyburn, wo er dann ja so meinte, so, wir haben ja alle Leute jetzt umgebracht und sie war nur so, wieso habt ihr nicht irgendwen aufgehoben, den wir befragen können? Das heißt, da wurde ja nochmal gezeigt, dass sie, auch wenn sie jetzt weit gekommen ist, doch eben nicht komplett da ihren Willen durchsetzen konnte. Und von daher kannst du ja wahrscheinlich.
Ich habe gerade das Gefühl, ich habe dich versehentlich verarscht, aber das war gar keine Absicht. Ich finde es bei mir und bei Eve ist das ein Running Gag, dass der ISB-leitende Offizier offensichtlich Qyburn aus Game of Thrones ist, der die rechte Hand von Cersei, weil das der gleiche Darsteller ist, wenn ich genauso. Nee, deswegen nennen wir ihn immer Qyburn. Und es ist egal, wie er wirklich heißt in der Serie. Er ist einfach
immer Qyburn. Ja, aber ich habe es versucht, so ironisch zu sagen, aber also. aber es hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Also jetzt ist er toll, jetzt ist in meinem Kopf auf jeden Fall auch Qyburn. Aber der heißt auch hier Pendergast, oder nicht?
Pendergast.
Genau.
Ich habe schon wieder vergessen, egal.
Ja, irgendwas Langes, was nicht Qyburn ist. Anyway, was wollte ich jetzt sagen? Also ich glaube auf jeden Fall, dass ihre, wie gesagt, ihre Kommunikationslinie direkt zu Pandergast dann doch vielleicht auch schon vorher gar nicht so ausgebaut war, wie sie es gerne gehabt hätte.
Übrigens, dass es Qyburn ist, um mal den Kreis zu den anderen Star-Wars-Projekten zu schließen, liegt daran, dass die Casting-Direktorin von Andor Nina Gold ist. Die hat auch Game of Thrones gemacht. Also sie hat den Cast von Game of Thrones zusammengestellt, genauso wie sie es hier auch gemacht hat. Deswegen ist es gar kein so großer Zufall. Und auch bei den Star-Wars-Sequels, von denen kann man ja halten, was man will, aber die waren alle geil besetzt. Und dass da Andy Serkis dann in zwei verschiedenen Rollen zu hören ist, ergibt dann im Nachhinein auch mehr Sinn.
Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, dass ich noch nicht 1899 geguckt habe, weil da ist der Qyburn-Dude ja auch drin, der spielt da ja auch mit.
Ja. Ich hab's auch noch nicht gesehen, ich würde die Tage vielleicht mal sehen.
Wir schweifen.
Ich bin hin und her gerissen, weil ich höre Gutes und Schlechtes.
Ja, ich auch. Ich mal gucken. Aber wenn Qyburn, oder jetzt muss ich noch die ganze Zeit Qyburn nennen.
Partagas heißt
Anton,
der.
Anton Lessers Figur. So, genau. Und Deidre Miro ist jetzt traurig, mal gucken, was passiert. Das war.
Nee, sorry, ich kann das so nicht stehen lassen. Er ist Commander Qyburn, genauso wie Sauron in Rings of Power einfach sexy Sauron ist.
Ja, oh, er ist wirklich sexy.
Genauso
Sauron.
Wie der Stranger einfach nur Randalf der Ranzige ist. Das sind Sachen, die muss er sich durchsetzen.
Ich finde, er ist wirklich sexy Sauron. Ich habe zu Laura gesagt, also unserer GigaTV und Quadrataugen-Kollegin, dass es eigentlich quasi in dem Zusammenhang fast schade ist, dass Galadriel nicht böse geworden ist, weil die beiden zusammen sehen einfach so wie so ein richtig gut aussehendes Couple aus. Irgendwie. Aber leider ist
sehr toxisch.
Die führende Nebenabteilung vom ISB, passt auf.
Ja, genau.
Quasi. Worüber wir jetzt noch überhaupt nicht geredet haben, ist Luthen. Denn der und ist ja, also du hast ja schon gesagt, Deidre ist so deine Lieblingsfigur. Ich glaube, Luthen ist meine Lieblingsfigur. Einfach ein cooler Typ, der auch, was ja auch so, glaube ich, der Traum von jedem Jungen ist, der sich irgendwie für Science-Fiction interessiert, der halt auch ein verdammt geiles Raumschiff fliegt, ja.
Oh ja.
Das nicht so geil von außen aussieht, aber echt viele Tricks hat, so ein bisschen wie der Millennium Falcon, nur ein bisschen in kleiner.
Und ich mag das Schiff sehr, das Design.
Also ich weiß Design, nicht, ich kann, es sieht so 0815 aus. Ich könnte dir nicht genau sagen, wie es aussieht.
Ich kann, guck mal, das ist eine Mischung aus die Millennium Falcon, weil da das Cockpit auf der rechten Seite ist. Und also da auch bei seinem Schiff. Fendor heißt das Schiff übrigens. The Fendor. Und,
das ist ja kreativ.
Und es ändert vom Design. Ja, es reimt sich halt auf Endor, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Und es hat das grobe Design von so einem, es gibt da so ein Starfighter, so ein TIE Fighter Projekt. Ich weiß nicht mal, wie es hieß. Es war so, glaube ich, ein Prototyp oder irgendwo in den Legends kam es vor. Das sah auch so ähnlich aus vom Design her. Und auch so ähnlich wie den. Es gibt ja auch diesen TIE Fighter, der nur für Planetenoberflächen gedacht ist, den man Rogue One schon gesehen hat, der die Flügel so leicht schräg über sich hat, statt komplett seitlich. Den hat man auch in Endor gesehen, als sie auf der Suche nach den Gefangenen waren.
Das ist ein TIE Raider, heißt der, glaube ich. Das ist, also ich beziehe mich jetzt hier auf Star Wars Squadrons und oder ist es noch ein anderer? Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Das ist ein Unterstützer, der fliegt auch im Weltraum rum.
Gibt's auch.
Aber ich glaube, ich weiß, was der. Okay, der TIE Raider. Aber ihr versteht,
was ich
meine.
Ich finde, diese Designs mischen sich so ein bisschen.
Ja.
Dann finde ich auch die Idee geil, dass es halt einen richtigen Bordcomputer gibt, mit dem man die ganze Zeit redet. Also quasi ein Androide, so dass das Schiff einen eigenen Charakter wieder hat, typisch Star Wars. Was sie ja mit Solo so ein bisschen versucht haben zu etablieren, dass der Millennium Falcon in Wirklichkeit eine Persönlichkeit hat durch den Droiden, der eingespeist wurde. Und ich finde, das haben sie hier halt echt gut gemacht. Und das passt auch so zu Luthen, dass er immer allein unterwegs ist, aber trotzdem gerne mit anderen zusammenarbeitet. Weil er ist halt am Ende doch kein Lonely Guy. Auch wenn er bereit ist, alleine für die Sache zu sterben. Er braucht andere Menschen dazu, die ihm helfen.
Reaper heißt er. Sorry, das will ich noch. Reaper, das lässt mich als Star Wars Nerd nicht los. Star Wars Reaper heißen die. Die sind. Mhm. Ich gucke jetzt gerade noch mal, wo die als erstes aufgetaucht sind. Aber
Fabian taucht nebenbei.
Jedi Fallen Order und Rogue One gab's die. Genau, in Rogue One. First Appearance Rogue One. Ja. Und die sind eben auch ein fliegbares Raumschiff in Star Wars Squadrons.
Und insofern mag ich so ein Design. Ich mag generell meine Lieblingsraumschiffe in Star Wars sind immer diese kleinen Raumschiffe, die Platz für eine Crew hätten. Ich glaube, das ist so der alte deswegen liebe ich auch Firefly und Serenity so gerne.
Oh, ja.
Weil dieses Schiff, die Serenity, ist ja auch genau das, so ein kleines Frachtschiff, sogar ohne Bewaffnung in der Serie in Firefly. Und die Millennium Falcon fand ich deswegen schon immer faszinierend. Und die Slave One, obwohl die auch nur von Boba Fett geflogen wird. Theoretisch könnte da auch eine ganze Crew sein. Das waren immer so die Fanboy-Momente von mir in The Mandalorian. Und tatsächlich hat sich sein Schiff, Defendor, ist, glaube ich, jetzt so mein drittliebstes Schiff im Star-Wars-Universum.
Also ich finde die Reaper super hässlich, aber
ich find vor allem die Funktionen cool bei Luthans Schiff. Also ich weiß nicht,
das ist der Aston Martin DB5 unter allen Raumschiffen. Ja. So, das James Bond Raumschiff.
Krieg gerade eine Existenzkrise, weil ich gerade nicht weiß, was mein Lieblings Star Wars Raumschiff Modell ist. Und? Ich werde es beschließen nach dem Podcast irgendwann.
Wahrscheinlich das imperiale Shuttle. Flankiert von zwei Death Troopern.
Folgt genau. Lisa auf Instagram, da wird sie dann revealen, was ihr Lieblingsraumschiff ist.
Genau, ja.
Aber ich wollte eigentlich gar nicht, also jetzt haben wir schon so viel über sein Raumschiff geredet, aber ich wollte auch nochmal sagen, in Folge 10 hat er ja dieses Aufeinandertreffen mit seinem ISB-Spion, mit Lonnie heißt der. Und da hat er so einen schönen Monolog, wo man mal so einen Blick in seine Seele reinbekommt. Und das ist auch so, da sind so viele geile Sätze dabei. Ich hätte mir eigentlich alles aufschreiben können, aber ich habe mir unter anderem aufgeschrieben, I'm condemned to use the tools of my enemy against him. Also ich bin dazu verdammt, die Werkzeuge meines Feindes gegen ihn selber zu nutzen. Und I made my mind sunless, endless space oder irgendwie sowas. Mhm. Also super geil. Also er ist wirklich einer meiner Lieblingsfiguren. Und er hat jetzt für die zweite Staffel, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Blank Slate, denn Axis ist tot, glaubt das Imperium. Oder?
Hä? Wie kommst du darauf?
Weil, okay, das ist meine Theorie. Es wurde nie explizit gesagt, aber ich glaube es. Denn Bix wird ja verhört durch diese unschlagbare Verhörmethode. Mhm. Und dann fragt Deidra sie, ist das hier Axis? Und ihr wird da ein Hologramm von Anto Krieger gezeigt. Und wir wissen nicht, was sie sagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sagt, ja, das ist der. Und dass sie auch deswegen so hart gegen ihn zuschlagen bei diesem Angriff auf Spellhouse. Und deswegen jetzt denken, dass Axis tot ist.
Ja, das muss ich direkt debunken.
Ah,
weil,
schade.
Die hatten Krieger schon getötet, als Qyburn den Call mit Deidra hat und sagt, es ist nichts wichtiger, als Axis Leben zu kriegen. Wenn Schade. Sie glauben würden, dass es Axis ist, dann hätten sie die Jagd abgeblasen.
Ja.
Na gut, dann muss ich
Blank Slate,
dann muss ich Luthen in der zweiten Staffel doch noch ein bisschen umsehen. Es gibt aber noch eine andere Theorie, das ist allerdings nicht meine Theorie. Marco, du wirst sie vielleicht schon gehört haben, Lisa, du bestimmt auch schon. Und zwar, es gibt die Theorie, dass Luthen in Wirklichkeit ein Jedi sein soll.
Ja, das habe ich gehört, weil er hatte doch in der einen Szene in 9 oder so einen Gegenstand in der Hand, als er jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Ich kann mir den nicht merken, warum nicht? Als er da zu Besuch war bei Dings hier,
ist in der Höhle. Egal, das ist eine Star Wars. Ja.
Saw Gerrera.
Star Wars Theory Wunschdenken von manchen Fanboys, weil es kann ja nicht sein, dass da keine Lichtschwerter vorkommen. Damit kommen die einfach immer noch nicht klar.
Und nur weil sein Raumschiff Fanservice?
Laser hat, die an der Seite rausgehen wie ein Lichtschwert, das reicht ja schon, dass es offensichtlich ein Jedi sein muss. Leute, also ich frage mich halt immer, habt ihr bei Star Wars nicht aufgepasst? Die haben jetzt 45 Jahre lang, haben sie euch erzählt, dass du ein Jedi bist, wirklich auf dieser hellen Seite der Macht stehen muss und voll nach diesen Überzeugungen leben muss. Und wenn du nur ein bisschen zu sehr an den Rand kommst, dann läufst du Gefahr, auf die dunkle Seite der Macht zu fallen, dann bist du halt ein fucking Sith, dann bist du nur noch böse. So, da gibt's keine graue Schattierung mehr, sondern du bist einfach nur böse. Zack. So, gerade noch wolltest du Padme und dein Kind schützen und jetzt bringst du einen Kindergarten um. So, das ist die Macht, die wir erzählt bekommen haben. Und da kann es doch nicht sein, dass jemand wie Luthen, der so skrupellos ist für die gute Sache, trotzdem für die gute Sache kämpft. Dass der nicht komplett jetzt anfängt, Kindergärten in die Luft zu jagen. Ja, er ist bereit, 30 Leute zu opfern, weil er glaubt, dass es Millionen von Menschenleben retten wird. Aber er kriegt keine Sith-Augen und Force-choked jetzt Leute, sondern er bleibt auf seinem Weg. Star Wars kann auch ohne Machtbegabte fantastische Geschichten erzählen. Vielleicht gerade dann sogar, wenn es nicht so überbordend benutzt wird, das hat uns Andor gezeigt.
Ja, das war ja auch noch ein Aspekt von der Serie, dass eben nicht an jeder Ecke ein Fanservice gewartet hat. Und ich wäre sehr enttäuscht wäre jetzt eigentlich auch enttäuscht, wenn sich das jetzt doch als wahr herausstellen würde mit der Lichtschwerttheorie.
Ich glaube, daher kommt ja auch ein bisschen die Enttäuschung dann von Fabian über die Post-Credit-Scene. Die fühlt sich halt wie Fanservice an. Und das stimmt ja auch. Aber es ist halt dieses eine Teil, das die da einbauen. Das macht es, das gibt für mich der Geschichte noch mal mehr klargestellte Bedeutung, die sie vorher nicht unbedingt hatte. Vorher war das sehr vage. Und das ist das Wichtige. Nicht, dass du einen Todesstern siehst. Das ist nicht das Geile an dieser Szene.
Das gehobener Fanservice quasi.
Ja, ein bisschen schon. Ich meine, im Prinzip ist ja in dem Geschäft von Luthen eigentlich genug Easter Eggs drin für eine ganze Serie. Also ich habe mindestens drei Sachen erkannt, aber
Lass uns da kurz dabei bleiben. Das ist schön, das zeigt, wie schön Andor funktioniert. Weil was du zum Beispiel meinst, diese Sith-Rüstung aus Starkiller 2, wie heißt es nochmal? Force Unleashed. Star Wars Force Unleashed aus dem Spiel. Du siehst die Rüstung von ihm, wenn er zur bösen Seite geht. Wenn du dich im Spiel entscheidest, böse zu handeln, kriegst du diese Sith-Rüstung mit diesen Fingern, die ein bisschen aussieht wie ein Samurai, ein bisschen wie Vader. Na, die siehst du hängen bei Luthen. Und das sind so Sachen, da hat auch Tony Gilroy gesagt, das ist das Art Department, sie schmuggeln immer so einen Scheiß rein. Aber er freut sich dann zu hören, was sie da reingemacht haben, erfolgreich an ihm vorbeigeschmuggelt. Und ich finde, die Serie nutzt das aber auch ganz schön. Es gibt einen Moment, da ist diese Rüstung an der Wand, etwas links kadriert und etwas rechts kadriert steht Luthens Assistentin. Und es geht darum, dass sie mit Vel den Mord an Andor plant. So. Und es ist wirklich beide in einem Bild, ganz isoliert. Also nur die Rüstung und Luthens Assistentin. So, wenn du beides zusammen siehst, dann es ist einfach nonverbale Kommunikation. Du weißt, sie führt Böses im Schilde. Es passiert Böses, auch wenn sie es nicht böse meint. Aber ne, das ist halt die Figur, die wollen halt die Figur umbringen, an der wir hängen. Und solche Sachen sind da drin. Es geht nicht nur ums Easter Egg. Die benutzen das. Zum Beispiel Canto Bite. Canto Bite wird in der letzten Folge erwähnt.
Ja.
Der allseits verhasste Ort von allen The Last Jedi-Hassern. Aber es ergibt natürlich im Kontext des Dialogs ist es einfach sinnig. Es ist sinnig, jemandem zu sagen, wenn du ins Casino willst, geh zum Casino-Planeten, aber mach das nicht hier, wo das auf mich zurückfällt. So, das ist Worldbuilding. Das ist in dem Moment nicht einfach nur ein Easter Egg. Es ist Worldbuilding. Und dann ist es cool.
Ja, über den Dialog müssen wir eigentlich auch noch mal reden. Aber ich weiß nicht, ob Fabian gerade noch was anderes sagen wollte, was mit Luthen zusammenhängt. Sonst würde ich irgendwas zu dem Dialog sagen. Nee,
mach.
Und zwar weil du gerade so sagst, von wegen, ja, wenn sie sich über Casino unterhalten, dann müssen sie, dann macht es ja Sinn, oder gibt Sinn, Canto Bite zu erwähnen. Aber diese ganze, also das ist ja voll das Setup für, was dann am Anfang von Staffel 2 passieren wird, weil ich weiß, also wahrscheinlich ist es allen aufgefallen, aber wir wissen ja schon von vorherigen Folgen, dass dieser Fahrer von Mon Mothma ja quasi so ein Spion ist und alles mithört, was sie da eigentlich erzählt. Und das nutzt Mon Mothma jetzt ja für sich, indem sie sozusagen so einen Fake-Streit anfängt mit ihrem Mann und darüber, dass wo er das ganze Geld jetzt her hat für seine angebliche Spielsucht. Mhm. Und dass sie sozusagen diese finanziellen Probleme oder diese finanziellen Lücken jetzt auf ihren Mann einfach so quasi abschmieren lässt. Ich meine, wir wissen ja alle, dass sie ihren Mann nicht mag und dass sie komplett verschiedene Vorstellungen haben oder auch ja natürlich total unehrlich miteinander sind, weil er ja gar nicht weiß, dass sie da die Rebellion finanziert. Aber dass sie jetzt so diesen Schritt geht und sozusagen ihn da gibt's jetzt ein schönes Sprichwort für, das mir gerade nicht einfällt, ihn da sozusagen als Schutzschild nimmt, fand ich schon krass und zeigt ja auch nochmal Mon Mothma oder warum ich die Figur so gerne mag, obwohl sie eigentlich noch gar nicht so häufig vorkam in der ersten Staffel, ist halt, dass wir mit jeder Folge graduell sehen, wie so diesen Schein, den sie zu wahren versucht, von ihr abfällt und bis sie jetzt eigentlich quasi nur noch verzweifelt ist und dann halt auch zu solchen Maßnahmen greift für die Rebellion.
Das viel krassere, finde ich, ist gar nicht so diese Lüge ihrem Ehemann gegenüber in dem Auto, sage ich schon, in dem Fahrzeug, sondern das, was danach passiert, dass sie dann nämlich ihre Tochter, deren Name ich mir aufgeschrieben habe,
Leider
und der Sohn von Tay Comer, dass die beiden vorgestellt werden. Das war vorher, wenn ihr euch erinnert, indiskutabel, also absolut überhaupt nicht, hat sie gesagt, das steht gar nicht zur Debatte.
Da wusste ich schon, dass sie das machen würde.
Ja, natürlich, weil so funktionieren Serien und Filme. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, viel krasser für sie, dass sie das macht, dass sie da diese, ja, fast schon Verbindung oder vielleicht Verbindung oder eventuell Verbindung zu jemandem eingeht, der so ganz offensichtlich Dreck am Stecken hat.
Ja, ich sehe gerade, ich gucke gerade durch meine Notizen, weil ich mir irgendwas dazu aufgeschrieben habe und ich habe geschrieben, Mons Tochter wird vergeben. Mon hasst sich selbst und alles. Ja. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung für ihren letzten Gesichtsausdruck in dieser Szene.
Es tut auch so weh, nicht mal nur, weil es nur weil es zwangsverheiraten ist, sondern weil sie ihre Tochter aufgibt. Sie gibt auf, ihre Tochter von diesem Fanatismus, in den die Tochter sich ja gerade bewegt. Sie bewegt sich ja in Richtung religiösen Fanatismus. Mhm. Und ironischerweise ist es ja ausgerechnet diese Religion, mit der sie beheimatet ist, ist es ja, die sie Zwangsverheiratung haben will. Das heißt, so blöd es klingt, was gerade passiert, ist nicht mal nicht im Sinne der Tochter, wenn sie den freien Willen dazu halte, sich so zu entscheiden. Und also, ja, das, die Ironie ist mir bewusst bei Zwangsverheiratung. Das Ding ist, was Mon Mothma ist eine Kämpferin. Sie führt eine Rebellion an. Und die Rebellion ihrer Tochter kann sie einerseits nicht unterdrücken, sollte sie wahrscheinlich auch gar nicht unterdrücken, aber sie kann gar nicht lenkend eingreifen, ohne diese Fassade fallen zu lassen komplett. Und stattdessen muss sie sich, um sich selbst zu schützen, um die Rebellion zu schützen, muss sie ihre Tochter aufgeben und damit sich selbst. Und das ist, tut halt so richtig weh,
das
zu sehen.
Das ist echt schlimm, ja.
Also guck mal, wie viel Tiefe diese Serie einer Figur gibt, die dann nur wie eine Mutter Teresa rumstand und eine Ansprache gehalten hat, dass man den Todesstern angreifen muss.
Und dass Botana also, ihre Leben gelassen haben.
Ja. In Episode 3 haben sie die gleiche Darstellerin für die gleiche Rolle ja noch rausgeschnitten. Die gibt's ja als Deleted Scene. Und dann haben sie die Darstellerin aber genommen für Rogue One und jetzt eben für hier noch mal.
Ja,
und
ich so glaube, sie hat auch Rebels oder Rebels hat sie, glaube ich, gesprochen auch sogar, ne?
Das kann sein.
Ja, das war aber dann, in Anführungszeichen, ist ja nur Voice-Over.
Mhm. Ja.
Genau.
Aber es war ein gutes Voice-Over.
Ja, ein gutes Voice-Over, ja. Also, ja, wir sehen schon, wir haben jetzt über eine Stunde wieder über die Serie diskutiert und die Serie gibt das ja auch wirklich her. Also, ich glaube, muss ich jetzt gar nicht fragen, ob die uns allen gut gefallen hat. Ich glaube, das ist einfach ein Given. Mhm. Und jetzt ist aber mal so meine Frage an euch. Tierney Gilroy hat ja bekanntermaßen mal in einem Interview gesagt, dass er kein Star Wars Fan ist. Ist das vielleicht das Geheimnis zu großartigen Star Wars Filmen beziehungsweise Serien? Denn es ist ja genau die Antithese zu den anderen Regisseuren, weil, keine Ahnung, J.J. Abrams, wie oft der betont hat, dass er ein großer Star Wars Fan ist. Ich weiß nicht. Oder ist das einfach nur Zufall? Was meint ihr?
Sowohl also, als auch.
Ja.
Sowohl als auch. Also Tony Gilroy ist es wichtiger, schon immer eine passende Geschichte zu erzählen. Für ihn war Rogue One ein Kriegsfilm. Und deswegen hat er den so umgeschrieben, wie er ihn umgeschrieben hat. Und Star Wars ist nur das Szenario. Er betont auch immer, dass er kein Star Wars-Fan ist, dass er sich nicht so bezeichnen würde. Aber dann siehst du auch, wenn du die Interviews halt ganz liest, was, wie krass der sich aber auskennt. So mittlerweile, das hat er sich halt alles auch angelesen. Ist so ein bisschen wie bei J.J. Abrams, um ironischerweise bei dem Beispiel zu bleiben. Der war kein Star Trek-Fan, hat sich dann aber, als er das Franchise in die Finger gekriegt hat, hat er dann auch angefangen, sich mit Star Trek auseinanderzusetzen. Auch da hatte er nicht so viele Ideen, wie man das, wie man es anders machen kann, als so, wie es schon passiert ist. Da ist ein bisschen Ideenarmut, aber es war so eine gezeigte Liebe für Star Trek irgendwie schon da. Und das war die große Stärke. Und ich persönlich bin ja großer Fan von The Last Jedi. Dazu habe ich auch ein Video gemacht bei GigaTV Mac, wo es darum ging, dass Rian Johnson, der Regisseur, halt auch der meistgehasste Regisseur der Welt ist, so ein bisschen. Aber das ist auch, der ist gleichzeitig der größte Star-Wars-Fan auf dieser Welt. Also bei dem ist es halt super krass, was der für Bücher im Regal stehen hat, die er schon immer gelesen hat. Nicht, weil er jetzt Star-Wars-Regie geführt hat, sondern weil er halt so ein mega Nerd ist, wenn es um Star-Wars geht. Er hat halt nur einen ganz anderen Approach an Star-Wars gehabt, der eben die Antithese zu Fanservice war. Aber selbst er, dem so viel Hass entgegengeschlagen ist, der hat vor 2 Tagen in einem Interview gesagt, Star Wars zu machen ist immer noch der High Point in my life. Und das wird immer so bleiben. Also beruflich wie fast schon auch schon, also was auch privat für ihn bedeutet hat. Und diese Magie spürt man dann halt. Und wenn nur Fanboys dran sitzt, die halt wirklich nicht viel mehr können, als das nachzuerzählen, was schon passiert ist, dann hast du ein Problem. Ansonsten kann es aber funktionieren. Und Tony Gilroy mag kein Fanboy sein, aber er ist schon ziemlich tief drin in Star Wars. Und das hilft, aber ihm war die Geschichte wichtiger. Und ihm war Ryan Johnson war auch die Geschichte wichtiger, ob man sie jetzt mag oder nicht. Und das ist der Punkt, glaube ich, bei Künstlern, wenn sie eine gute Geschichte erzählen wollen.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass Tony Gilroy nicht einfach macht, was er will. Also der spricht sich natürlich mit Pablo Hidalgo ab. Das ist so einer der Wahrer der Star Wars Lore bei Lucasfilm. Also so ist nicht. Und er hat auch gesagt, er macht genau das, was ich auch mache oder wie jeder von uns macht. Er nutzt ganz fleißig Wikipedia.
Dann, ja, sehr gut.
Ist nicht, dass er da ins Blaue hineinschreibt. Nee. Ja. Was ich auch nochmal, sorry, an dich, stimmt, ich habe jetzt dich noch gar nicht gefragt, Lisa, wie ist es denn bei dir? Glaubst du, dass das tatsächlich so ein Grund dafür ist, dass das so gut ist oder ist das einfach Zufall?
Ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut ist, weil erstmal läuft man weniger Gefahr, in diese in Anführungszeichen Fanservice-Falle zu fallen. Und außerdem werden so vielleicht, wenn man, also ich glaube, wenn ich einen Star Wars-Film machen würde, vielleicht wäre das gar nicht so gut. Also ich meine, ich würde natürlich sehr viel kennen, aber ich würde dann vielleicht dann doch teilweise ein bisschen überblendet sein von halt meinem Fandom. Und wenn er das jetzt sagt, er hat das nicht so doll, dann kommt vielleicht kommt die Essenz von Star Wars vielleicht so ein bisschen besser für ihn raus oder halt auch, was Marco meinte, so gewisse, dass er halt mehr sozusagen auf die Storylines da noch eingeht, weil ich finde schon, dass man, auch wenn sich das, ich habe ja drüber nachgedacht, weil wir ja wie gesagt schon besprochen haben, wie Star Wars sich das jetzt überhaupt ist, das Ganze mit Andor, und so ein paar Elemente sind ja auf jeden Fall auch schon in der alten Trilogie zum Beispiel vorgekommen, also so eine Leia hat auch mal zum Beispiel in Episode 4 da ihre TIE Fighter PilotInnen da, oder eigentlich Piloten, geopfert. Oder ich weiß nicht, wir haben auch schon gesehen, dass Han zum Beispiel am Anfang auch nur alles für Geld gemacht hat. Oder, weiß nicht, Lando hat alle an Vader verkauft oder so. Also solche Sachen kommen ja auch in Andor wieder so ein bisschen vor. Deswegen vielleicht hat man, wenn man nicht so ein krasser, also vielleicht meint er auch eher, er ist nicht so ein Nerd. Also vielleicht ist er Star Wars Fan, vielleicht mag er die Geschichten, aber er ist halt nicht so ein Fanboy in dem Sinne. Und ja, also es hat auf jeden Fall dabei geholfen, so eine neue Herangehensweise an Star Wars zu finden. Und ich habe, was mir auch sehr an der Serie gefallen hat, ich habe irgendwie so die ganze Zeit so eine Art leitende Hand oder so eine leitende Sicherheit gespürt. Also ich wusste irgendwie so, aus irgendeinem Grund wusste ich, dass die Serie, dass es halt einen Plan gibt, den es ja auch gab. Oder dass halt es mich nicht enttäuschen wird, dass jetzt nicht auf einmal was komplett Absurdes passieren wird, dass die Serie in eine Richtung läuft. Und das hat mir irgendwie dann auch noch mal ein gutes Sehgefühl gegeben, sage ich jetzt mal so.
Ja. Ja, also die Serie ist ganz anders als alles, was das meiste, was wir davor von Star Wars bekommen haben. Aber sie ist trotzdem gut oder vielleicht gerade deswegen so gut. Nur wird es sowas noch mal geben? Einschaltquoten sollen ja leider nicht so doll sein. Weiß ich nicht, ob dann Disney sich das Ganze anschaut und sagt, das kam jetzt nicht so an, lass mir lieber noch 5 Staffeln
Obi-Wan Jar Jar Binks Spin-off drehen.
Es ist halt, dafür war es sehr prestigeträchtig. Also sie haben noch nie für irgendetwas, was sie gemacht haben, seit sie es übernommen haben, so viel gute Kritiken gekriegt. Also ich frage mich auch, ob das bei den Emmys zum Beispiel Berücksichtigung findet. Und das ist ja etwas, was man auch in die Waagschale werfen muss. Zumal, es gibt ja diesen schönen Satz immer, Andor ist das, was Star Wars wäre, wenn HBO es machen würde. So fühlt es sich ja an.
Ja.
Und keine HBO-Serie ist ein Hit, wenn sie startet, außer House of the Dragon wegen Game of Thrones. Das ist die einzige Serie, die direkt als Hit gestartet ist. So, und ich glaube, die wird ihr Publikum finden. Wenn es nicht jetzt ist, dann ist es für die zweite Staffel. Und wenn es nicht für die zweite Staffel ist, dann ist es für die nächste Generation. Aber diese Serie ist mit, um bei deinem Einstieg zu bleiben, Fabian, ist mit das Beste, was Star Wars überhaupt hat. Also wirklich, wirklich. Ich sehe das ganz weit oben. So gut war Star Wars, also gut geschrieben zumindest, war Star Wars seit 1980 nicht mehr. Also ich blende da schon Return of the Jedi aus, da ja so ein Clusterfuck im Drehbuchprozess war. Also das hier ist unfassbar geschrieben.
Ja. Und jetzt ist ja auch alles draußen. Das heißt, die Leute, die vielleicht nach Folge 2 abgesprungen sind oder so, können ja jetzt im Prinzip alles nachholen und alles nachbingen. Denn klar hat das Vorteile, wenn man Sachen immer nur einmal pro Woche rausbringt für den Streaming-Service, weil die Leute dann so schön lange dranbleiben müssen. Für uns, weil wir dann aus jeder Folge so ein Event machen können. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann so, ja, die sagen so, sorry, das ist ich bin jetzt nicht gecatcht und deswegen, weil ich nicht gleich weitergucken kann, springe ich ab. Eventuell holen die es jetzt noch nach und dann sind die dann alle bei der zweiten Staffel wieder mit dabei.
Und vor allem können die das auch alle in diesen Blöcken gucken, die quasi wie es vorgesehen war. Und ich glaube auch, dass viele Leute es noch schauen werden oder einige, weil ich öfter mal gelesen habe unter so unseren Videos oder Posts oder so, dass Leute so waren, ja, nach, keine Ahnung, zum Beispiel Obi-Wan hatte ich jetzt eigentlich keine Lust mehr. Und aber ich habe schon gehört, dass die Serie jetzt irgendwie voll gut sein soll. Also vielleicht traue ich mich doch nochmal. Ich glaube, da war bei einigen Leuten auch so ein bisschen Angst dabei, wieder enttäuscht zu werden. Ja. Und wenn es jetzt so gute Kritiken hat und auch nach dem Finale werden vielleicht noch mal ein paar Views dazukommen. So.
Und das ist ja etwas, daran ist Disney nur selber schuld. Also, also wenn sie dich die ganze Zeit so enttäuschen, wie oft willst du dann noch einschalten? Ja. Das mit den Blöcken ergibt schon Sinn. Muss aber dazu sagen, also diese Blöcke, nur zur Erklärung, Tony Gurra hat gesagt, immer drei Folgen sind ein Block und ein Block ist ein Handlungsstrang. Das stimmt nur eingeschränkt für die erste Staffel. Das habe ich auch zu spät erfahren. Bei den ersten drei Folgen merkt man es. Also die funktionieren richtig geil, wenn du sie wirklich zusammen guckst. Bei den nächsten drei Folgen auf Aldani ist es immer noch so ein bisschen so, und das Finale ist ein riesengeiler Payoff, aber sind die Folgen nämlich in sich geschlossen ein bisschen besser als vorher, aber auch schwer auseinanderzuhalten. Also wirklich die ersten zwei Blöcke, die ersten sechs Folgen, die sollte man wohl wirklich blockweise schauen. Und dann haben sie es aufgeweicht, nämlich die siebte Folge steht für sich selber. Die ist von dem Regisseur, der die letzten zwei Folgen gemacht hat. Und alles, was auf Nakina 5 passiert, das ist ein eigener Block. Sie haben das System in der ersten Staffel nur dafür aufgeweicht. In der zweiten soll es nicht so sein, weil da ist jeder Block ein Jahr. So, da bin ich auch gespannt, was das bedeutet. Oder ist immer ein Jahr Abstand oder so. Und dann bewegt man sich in vier Jahren sehr schnell an Rogue One ran. Wir haben jetzt ein Handlungsjahr gesehen tatsächlich. Das war die erste Staffel. Und dann darf man gespannt sein, wie sie das dann in der zweiten machen. Ich finde auch The Announcement, die siebte Folge, die für sich selber steht, war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Zusammen mit den letzten beiden, also alle von Benjamin Caron oder so, wie der Regisseur hieß, der auch, glaube ich, Sherlock gemacht hat. Echt super so.
Ja, Benjamin Caron hat er, Wallander hat er gemacht. Hat er auch Sherlock auch gemacht? Weiß ich. Okay.
Ich dachte Sherlock auch, aber ich kann mich auch täuschen. Ich glaube, er und Toby Haynes, der die ersten drei Folgen gemacht hat. Ich glaube, die haben beide auch Sherlock gemacht. Auf jeden Fall sind ab der siebten Folge, finde ich, ist jede Folge ein Event. Und das hilft der Serie extrem. Ab dann war es wirklich, das hast du auch auf Social Media gemerkt, da musstest du nicht so, ja, ich bin gespannt, wie dieser Block zu Ende geht oder so. Ganz nett, aber So, das hast du bei jedem Block gehabt. Aber ab der siebten Folge war jede Folge ein Event. Da gab es immer irgendwas, da gab es immer den einen Monolog, den man auf Social Media posten konnte, weil der so geil war. Ja, also es gab immer so den Lufen-Monolog oder was auch immer. Never more than 12, diesen einen Satz. So jede Folge war auf einmal ikonisch. Und das ist der Schlüssel zu grandiosen Serien, dass jede Folge trotz der übergeordneten Handlung für sich selber schon grandios ist. Das ist super wichtig. Und das hat Andor geschafft. Und ich glaube, die Mund-zu-Mund-Propaganda, genau wie Lisa gesagt hat, ist jetzt gerade extrem gut. Du wirst keinen finden, der über sechs Folgen geguckt hat, der die Serie nicht genial findet. Die sind alle begeistert. Die es nicht so toll finden, sind nach zwei Folgen ausgestiegen in der Regel. Die haben nicht mal die dritte gesehen. Und die dritte ist schon guter schon ein guter Höhepunkt, finde ich. Ein guter
Erster. Ja, über die drei Folgen muss man schaffen. Ich war ja auch, wie du auch meintest, am Anfang war ich auch nicht so sicher, was da passieren wird vor meinen Augen noch. Also da, ich glaube, den Sprung muss man schaffen über die ersten drei.
Tja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr diesen Sprung mit uns gemacht habt. Es war eine lange Reise, 12 lange Folgen. Wann hat man das denn mal wieder? Nicht 8, nicht 10, 12 schöne Folgen und wirklich 12 schöne Folgen. Keine Folge war dabei, meiner Meinung nach, wo man sagt, okay, die hätte man jetzt streichen können. Insofern freue ich mich auf die zweite Staffel, auch wenn wir jetzt lange, lange drauf warten müssen. Wir müssen ja auf vieles jetzt lange, lange warten.
Ne? Ich weiß gar nicht, wann die rauskommen soll eigentlich. Also in zwei Jahren wahrscheinlich oder so, ne?
Nee. Nächstes Jahr. Aber sie wird jetzt gerade gedreht. Der Drehbeginn war die Tage.
Okay.
Das heißt vermutlich jetzt in einem Jahr. Was kurz klingt, weil die erste Staffel haben sie ja drei Jahre lang produziert. Also ja, dann klingt zwei Jahre realistisch, aber die Sets sind da und so weiter. Also ich glaube, die werden den Zeitplan schon so einhalten. Es soll nächstes Jahr passieren. Ich würde auf Ende nächsten Jahres tippen.
Okay, da das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Nee. Das ist ja dann noch ein bisschen besser. Na gut.
Ja, es kann sich noch hinziehen. Und mal schauen, was dann in der Zwischenzeit an Star Wars alles rauskommt. Dafür haben wir auf GigaTV Mag ja auch ein Video produziert, falls ihr euch noch mal schlau machen wollt, was ihr in der Zwischenzeit gucken könnt. Ansonsten würde ich sagen, Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal und erinnert euch, es gibt nur einen Weg raus. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.